Ein herzliches Moin wünsche ich dir, dir, der du jetzt zuhörst, bei dieser Predigt unter besonderen Umständen. Besonders, weil wir aufgrund der Corona-Krise den Gottesdienst ja leider nicht in gewohnter Manier feiern können. Gott sei Dank gibt es ja aber ungewohnte Methoden, ebenso auch wie übliche Methoden, um weiter in Kontakt bleiben zu können. Und so zählt zu den bekannteren Kommunikationsmitteln das Gebet. Entsprechend bete ich nun mit uns. Mein Herr, mein Gott, ich danke dir dafür, dass du uns führst und leitest, dass du auch in Zeiten von Corona hier bei uns bist, vor allen Dingen heute am Karfreitag, da wo uns ganz besonders deutlich wird, Jesus Christus, dass du uns den Weg zum Vater ermöglicht hast. So bitte ich dich, segne doch bitte hier diese Predigt, segne doch bitte diesen Gottesdienst und sei doch du bitte mitten unter uns und bei uns. Dafür danke ich dir. Amen. Derzeit sind aufgrund der Corona-Krise ja einige Geschäfte geschlossen. Damit diese Unternehmen nicht komplett pleite gehen, bieten einige nun auch Lieferungen oder Abholungen an. Dabei gibt es unterschiedliche Zahlungsmethoden, unter anderem Vorkasse. Manchmal denken wir vielleicht, dass Errettung genauso funktioniert. Ich bestelle bei Gott Errettung, muss ihn zunächst bezahlen, also in Vorkasse treten, die Überweisung tätigen. Und dann bekomme ich Errettung. So wie ich es auch bestellt hatte, bekomme ich es auch geliefert. Wie ein Tauschhandel, wie ein Geschäft. In der Bibel sehen wir aber, dass Errettung so nicht funktioniert. Wir werden nämlich nur durch Gnade erlöst. Ausschließlich und allein Gnade befreit uns. Da sehen wir auch ganz deutlich bei der Geschichte mit den beiden Verbrechern neben Jesus am Kreuz. Und genau diese Geschichte wollen wir uns am heutigen Karfreitag anschauen. So steht der Text für die heutige Predigt in Lukas 23, in den Versen 32 bis 43. Ich wiederhole Lukas Kapitel 23, Verse 32 bis 43. Ich lade dich nun ein, diesen gemeinsam mit mir zu lesen. Ich gebrauche hier die Neue Genfer Übersetzung. Zur genaueren Einordnung wollen wir wie immer den Kontext betrachten, also das Drumherum, das große Ganze, um überhaupt zu wissen, worum es hier überhaupt geht. Vor einigen Tagen hatten wir ja erst Palmsonntag gefeiert. Das bedeutet den Einzug von Jesus in Jerusalem, wo er mit Palmzweigen gefeiert wurde. Nun, einige Tage später überschlagen sich die Ereignisse. Auch wenn manches chaotisch wirkt, erfüllt sich hier dennoch Gottes Plan. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, soll am Kreuz sterben. Und hier beginnt unser heutiger Text. Lukas 23, Verse 32 und 33. Es heißt dort, zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt. Zwei Verbrecher. Als er an die Stelle kam, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Interessanterweise tauchen hier weder die Namen noch andere Details auf von diesen beiden Personen, neben Jesus. So erfahren wir zum Beispiel nicht, welche Vergehen diese Männer wohl gemacht haben, was sie ans Kreuz führt. Aber wir wissen immerhin, dass es um zwei Männer geht. Bevor wir hier mit der Predigt weitermachen, eine Info vorab von mir. Die folgende Auslegung ist meine persönliche. Die meisten Details finden wir nicht in der Bibel. Ich versuche hierbei die Heilige Schrift aber auch nicht zu erweitern, sondern eher zu überlegen, was hätte vielleicht passiert sein können. Warum, mag man sich vielleicht fragen. Damit wir nämlich den Ernst der Bibel mehr wahrnehmen. Ich will also die Bibel hier überhaupt nicht verfälschen, sondern ganz im Gegenteil, ich bitte darum, mehr noch, ich möchte uns ermutigen, mehr Respekt und Ehrfurcht vor dem zu haben, was hier überhaupt passiert ist. Somit ermutige ich uns, die Bibel genauer zu lesen, wirklich einzutauchen, die Geschichte, die hier Gott geschrieben hat. Das als Erklärung vorweg, damit meine Absichten verständlich sind. Stellen wir uns nun diese Szene vor. Stell dir vor, du bist einer der Verbrecher an der Seite von Jesus. Wie geht es dir? Welche Gedanken hast du da vielleicht? Stell dir vor, du lebst in der Antike zur Zeit des Römischen Reiches. Einerseits gibt es schon einige Freiheiten, natürlich. Andererseits merkt man, dass das Land nicht wirklich frei ist. Es ist nun mal unter fremder Besatzung. Und das wird manchmal nun doch sehr deutlich. Mehr noch, das Ganze zieht sich über mehrere Jahre so. Dein Unmut, deine Wut auf diese Situation, sie wird immer größer. Und so kommt es, dass du überlegt hast, wie du handeln kannst. Irgendwie musst du ja handeln, irgendwie musst du ja reagieren. Du kannst ja nicht über die Jahre tatenlos zusehen. Also beginnst du mit einigen Demonstrationen. Sie scheinen aber leider keine Wirkung zu zeigen. Die Römer sind immer noch da. Und noch immer unterdrücken sie das Volk, dein Volk. Also versuchst du etwas rabiater zu werden und zettelst einen Aufstand an. Dieser ist auch zunächst erfolgreich. Aber die Situation eskaliert plötzlich ganz schnell. Ein regelrechter Tumult ergibt sich dabei. Und du merkst, dass in diesem ganzen Durcheinander auch einige Dinge relativ unbemerkt gestohlen werden können. Es heißt ja, Gelegenheit macht Diebe. Eigentlich bist du nicht so. Aber du siehst, verzweifelte Umstände erfordern verzweifelte Maßnahmen. Und offensichtlich bemerkt es keiner, jetzt wo gerade alles chaotisch ist. Und so versuchst du etwas mitgehen zu lassen. Aber plötzlich wirst du doch dabei erwischt. Du kannst also doch nicht heimlich stehlen, beziehungsweise dich selbst davon stehlen. Die Situation eskaliert noch weiter und im Eifer des Gefechts wirst du handgreiflich. Aus Diebstahl entsteht Raub. Du wurdest erwischt und sollst nun bestraft werden. Ja, mehr noch, nicht einfach irgendeine Geldstrafe oder ins Gefängnis drohen dir. Nein, Aufstände gab es zwar schon einige, aber für die römischen Besatzer sind die Aufstände immer gefährlich und müssen auf heftigste unterdrückt werden, damit das auch auf keinen Fall noch einmal passiert. Genau deswegen müssen Exempel statuiert werden. Und so kommt es, dass Aufrührer wie du zum Tode bestraft werden. Aber nicht still und heimlich, unauffällig im kleinen Kreis. Nein, ganz im Gegenteil, ganz demonstrativ und brutal. Du sollst gekreuzigt werden. Zur Abschreckung von anderen, damit sie nicht an dir ein Beispiel nehmen und ebenfalls gegen die Besatzungsmacht rebellieren. Du sollst also ernsthaft getötet werden. Obwohl du dich anfangs eigentlich doch nur nach Freiheit gesehnt hattest. Nach einem der wichtigsten Bedürfnisse für uns Menschen. Du bist nun am Kreuz und hängst wie dort zur Schau gestellt. Wie eine Schaufensterpuppe, sodass dich jeder sehen kann. Du kannst dich den Blicken der anderen nicht entziehen. Kannst vielleicht wegschauen, es aber dadurch immer nicht verhindern, dass du angegafft wirst. Ein Pranger an sich ist ja schon wirklich schlimm. Wir haben nicht mal Vorstellungen, wie demütigend er sein muss. Aber hier am Kreuz, da geht es um mehr. Es geht hier nicht nur um Bloßstellung und Demütigung, nein, es geht darum, dir Schmerzen zuzufügen. Seelische Schmerzen und noch sogar dazu körperliche. Dir soll richtig wehgetan werden, obwohl du eigentlich nur Freiheit wolltest. Du bekommst kein Essen, keinen Schlaf, keine Toilette. Du denkst, wie können diese umherstehenden Personen hier so grausam sein? Wie geht das? Die Menschen, die mich hier ans Kreuz gebracht haben, wie können die nur? Wie können andere dabei einfach nur blind zusehen und sich nicht auch wehren gegen diese furchtbaren Umstände? Mehr noch, ich werde mit dem Tod bestraft. Ich soll öffentlich gedemütigt werden. Ich soll Schmerzen erleiden. Ich soll den Tod erleiden. Mein Leben wird hier sein Ende finden. Wobei ist mein Wunsch, meine Kinder aufwachsen zu sehen. Wie gern hätte ich doch meine Enkel betrachtet. Wie gern wäre ich doch allein im vertrauten Kreis meiner Lieben gestorben. Ganz in Ruhe und Frieden. Und nicht hier wie ein ausgestelltes Tier. Und neben mir ist dieser komische Jesus. Jesus ist schon merkwürdig. Würdig zu merken. Er hat schon allerlei komische Dinge getan. Aber was bitteschön war an seinen Taten verwerflich? Hat er jemals etwas Böses getan? Warum ist er dann neben mir? Da ist noch einer neben uns. Wir sind nicht nur zu zweit, Jesus und ich. Ein anderer hängt auch an einem Kreuz. Von ihm habe ich gehört, dass er beim missglückten Raub sein Opfer erschlagen hatte. Er wurde wirklich gewalttätig, mehr noch als ich. Aus Zorn. Dieser Mann, der ist wirklich gefährlich. Er ist eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Vielleicht hängt er hier zurecht. Aber ich doch nicht. Ich hatte doch nur aus Affekt gehandelt. Mich hatten meine Emotionen, meine Gefühle überrumpelt. Und Jesus? Der ist doch bestimmt hier auch unberechtigt. Wie kann das hier nur sein? Diese schreiende Ungerechtigkeit. Wie kann das sein? Vers 34. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Was redet denn dieser Jesus hier nun? Vater? Welcher Vater? Wobei, war nicht Josef der Vater von Jesus? Ist Josef etwa auch hier? Warum soll Josef etwas vergeben? Vor allen Dingen, wem soll Josef etwas vergeben? Warum? Wenn ich so drüber nachdenke, manche meinten zu mir, dass Jesus an Gott glaubte. Er soll sogar Gottes Sohn sein und eine innige Beziehung mit Gott haben. Angeblich soll sie so tief sein, dass er Gott Vater nennt. Aber ich meine, ist Jesus nicht ein Jude? Ich dachte, für die Juden ist das verwerflich und verboten, den so großen Gott persönlich zu machen und Vater zu nennen. Meint Jesus hier mit Vater etwa ernsthaft Gott? So dass Gott ihnen vergeben soll? Wenn ja, wem und wofür? Meint Jesus vielleicht die Jünger, dass Gott den Jüngern von Jesus vergeben soll, weil die Jünger über die Stränge geschlagen haben? In dem Sinne von, bereut Jesus hier vielleicht seine Taten? Vielleicht sieht er ein, dass er jetzt doch am Kreuz eine Niederlage hat? Vielleicht bereut er doch alles? Merkwürdig. Ich meine, also das ist für mich nicht klar, aber eins ist klar. Jesus kann doch niemals allen Ernstes Gott darum bitten, den Peinigern zu verzeihen. Also den Menschen, die ihn hier gerade Schmerz zufügen, die ihn hier ans Kreuz gebracht haben. Diese Möglichkeit, die ist schon mal völlig ausgeschlossen. Diese Vergebung, das kann ja wohl kein Mensch aussprechen. Außerdem, er meint, sie wissen nicht, was sie tun. Wie ich dachte, die Soldaten wissen doch sehr gut, was sie hier machen. Diese Qual, diese Schmerzen fügen sie uns doch bei vollem Bewusstsein zu. Vielleicht ist Jesus doch nur ein Spinner. Einer von vielen. Vers 35. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich: Anderen hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Diese Menschen, die es ja sagen, scheinen wichtig zu sein. Vermutlich führende Männer, ich denke mal die Obersten. Oha, auch sie sagen nichts Nettes über Jesus. Naja, einerseits finde ich, sollte man schon alles gründlich überprüfen. Aber andererseits denke ich mir doch als Laie, dass diese Theologen, diese führenden Juden hier, genau das getan haben. Dass die das schon gründlich überprüft haben. All das, was Jesus getan hat. Ich meine, wenn man ihnen nicht vertrauen kann, wem denn sonst? Die scheinen recht zu haben, dass Jesus wohl doch nicht der Retter ist. Ich meine, ich stimme in denen Hinsicht auch zu, die Römer haben ja hier immer noch das Sagen. Ich meine, einerseits genießen wir schon ein paar Freiheiten, die wir vorher nicht hatten. Das darf man wirklich nicht leugnen. Aber andererseits bemerken wir doch immer wieder, dass ein fremdes Volk über uns herrscht. Ich meine, von den Römern hat uns Jesus ja nicht befreit, das sieht man ja. Und außerdem, es gibt immer noch Leid in der Welt. Ich meine, das weiß ich, der hier gerade am Kreuz hängt, ja wohl am allerbesten, was Leid in der Welt bedeutet. Und Gott hat mir hier auch nicht geholfen, denn ich hänge immer noch am Kreuz. Und seinem angeblichen Sohn hat Gott wohl auch nicht geholfen. Ich meine, sein Sohn hängt hier neben mir, neben uns. Uns, die wir hier wie Verbrecher aufgehängt werden. Vielleicht haben die obersten Juden doch recht. Jesus hat scheinbar anderen geholfen, aber nicht sich selbst. Was soll das für ein komischer Retter sein? Oder hat er vielleicht das Helfersyndrom? Dass er nur andere als Opfer ansieht, um ihnen zu helfen, aber sich selber dabei vergisst bzw. sich selber vernachlässigt? Wie soll man so einem vertrauen, so einem nachfolgen? Verse 36 und 37. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm und boten ihm Weinessig an, sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Sogar diese römischen Soldaten, die keine Juden waren und somit nicht an Gott glaubten, sie kannten Jesus. Auch sie wussten, dass er wohl für andere da war, aber jetzt nicht für sich selbst. Ja, wo bleibt denn sein Gott? Offensichtlich sind sich die meisten hier Anwesenden einig. Jesus ist nicht der Christus. Er ist nicht der Retter. Wäre er das, dann würde er wohl zuallererst sich selber helfen. Was für eine Ironie, dass die Römer ihn sogar König der Juden nennen. Hat etwa das Jesus von sich behauptet? Oh, das wusste ich jetzt nicht. Meine Güte, wie großkotzig doch dieser Jesus ist. Vers 38. Über seinem Kopf meine Aufschrift angebracht. Sie lautete, dies ist der König der Juden. Ha, es steht tatsächlich über ihm. Schließlich ist es üblich, das Verbrechen über den Namen des jeweils Verurteilten zu notieren, sodass jeder, der vorbeigehen konnte, auch wusste, warum wir, die wir am Kreuz hängen, eben genau an diesem Ort sind. Eine Anmerkung von mir, in den Berichten von Matthäus und Markus erfahren wir, dass auch die beiden Männer links und rechts von Jesus ihn beschimpft hatten. Beide hatten Jesus beschimpft. So ging es wohl einige Zeit zu. Aber im Laufe änderte sich doch etwas. Vers 39. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Nun ist hier die Stimmung schon wirklich angeheizt, denkst du als Verbrecher auf der anderen Seite. Denn auch mein Kollege höhnt und spottet über Jesus. Aber interessant ist, er fügt noch einen bemerkenswerten Aspekt hinzu. Er sagt, Jesus soll auch uns retten, nicht nur sich selbst. Bemerkenswert, dass dieser Mann hier an meiner Seite, trotz seiner aussichtslosen Situation, nicht an sich alleine denkt, sondern auch an mich. Das ist ja stark. Eine Randbemerkung von mir. Erstaunlich ist, noch nicht mal vor einer Woche am Palmsonntag haben die Menschen zu Jesus gerufen, Hosianna, ein hebräischer Ausdruck. Hosianna heißt es eigentlich und bedeutet so viel, hilf uns doch, bitte hilf uns. Stark, dass Jesus genau das tat. Aber scheinbar reicht es nicht, denn nun soll er sich selber helfen. Was für eine Ironie. Vor nicht mal einer Woche haben die Menschen gerufen, Jesus, hilf uns. Und jetzt sagen die, rufen sie, Jesus, hilf dir doch selbst. Was für ein Umschwung. Vers 40. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht? Wurde doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagt er zu ihm. Stell dir vor, du bist diese Person und tadelst den anderen. Jetzt wird's mir doch zu bunt. Ich meine, einerseits haben wir überhaupt nichts mehr zu verlieren. Schließlich ist der Tod uns wirklich sicher. Er steht uns bevor. Nun können wir wirklich eigentlich alle Hemmungen fallen lassen und ruhig alles Mögliche sagen, was uns nur in den Sinn kommt. Auch provokante Dinge, ich meine, wir haben nichts zu verlieren. Aber gerade deswegen, vielleicht, was ist, wenn es wirklich einen Gott geben sollte? Und was ist, wenn ich vor genau diesem Gott doch nicht bestehen kann? Was ist, wenn auch ich Errettung brauche? Vers 41. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber, Jesus, hat nichts Unrechtes getan. Ich meine, einerseits ist die Strafe für mich subjektiv natürlich unmenschlich, unfassbar hart. Andererseits muss ich aber ehrlicherweise auch bemerken, ich habe gewusst, dass Aufstände und Raub mit dem Tode bestraft werden. Ich bin dieses Risiko mit vollem Bewusstsein eingegangen. Eigentlich wusste ich das. Das betrifft mich. Aber was ist mit Jesus? Was hat er bitteschön so Verwerfliches getan? Welches Kapitalverbrechen? Was sollte er denn bitteschön verbrochen haben? Ich meine, ja gut, die Reden, Taten von Jesus waren wirklich schon manchmal seltsam. Also ja, das stimmt. Aber irgendwie hat er doch immer recht gehabt, Jesus. Irgendwie hat er doch nie was Falsches getan. Vers 42. Dann sagt er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus, ich habe nichts zu verlieren. Angenommen, es stimmt doch das, was sie über dich sagen. Angenommen, du bist doch der Christus, doch der Retter. Wenn du wirklich doch noch ein König wirst durch deinen Tod. Angenommen, du kommst in dein Reich, dann bitte, bitte denk an mich. Bitte vergiss mich nicht. Ich kann dir ohnehin nichts mehr vorweisen. Ich kann doch vor Gott nicht bestehen mit meinem Leben. Außerdem, hier am Kreuz ist es zu spät. Zu spät für mich. Ich kann nichts mehr tun. Ich nicht. Und genau darum bitte ich dich. Bitte denke zumindest an mich. Mir sind die Hände nicht nur gebunden, mir sind die Hände angenagelt hier an dieses Kreuz. Jesus, ich bitte dich nicht um Vergebung, dafür ist es zu spät. Ich nehme mein Urteil auf mich. Ich nehme mein Kreuz auf mich, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hänge hier am Kreuz, für mich ist es zu spät. Jesus, ich erwarte nichts mehr. Jede Hoffnung ist verloren. Ich erwarte nichts mehr, sondern ich bitte nur noch. Auch wenn ich mich hier zum Gespött vor allen Anwesenden hier mache, auch wenn meine Ansicht völlig entgegen der meisten Zuschauer hier ist, dennoch bitte ich dich. Beachtlich ist ja, wir finden hier kein einziges Wort von diesem Verbrecher in dem Tenor, bitte hilf mir oder bitte rette mich oder bitte befreie mich durch deine Gnade oder Jesus durch dein Handeln. Davon sagt der Verbrecher ja gar nichts. Mehr noch, er hat Verzweiflung mit Blick auf sich selbst und eine winzige Hoffnung mit Blick auf Jesus. Er sagt nur, bitte denk an mich, nichts weiter, gar nichts weiter. Vers 43, Jesus antwortete ihm. Was sagte Jesus zu ihm? Er hätte sagen können, du Heuchler, du gehörst doch ebenfalls zu den verlogenen Pharisäern, Schriftgelehrten, allen anderen, die mich in der Öffentlichkeit ablehnen, ja sogar beschimpfen und beleidigen. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann kommen sie plötzlich dennoch auf mich zu. Erst pöbeln und dann freundlich sein, erst ausrasten und dann nett sein. Das soll ich dir abkaufen? Mein Lieber, kann es sein, dein Schimpfen auf mich ist ehrlicher als deine Bitte? Vielleicht hätte Jesus auch sagen können, nun, es ist schön und gut, dass du versuchst, gute Absichten zu vermitteln. Aber bitte bedenke, Vorsätze allein reichen nicht. Denn der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen vollgepflastert. Denn du müsstest eigentlich noch viel mehr tun. Mindestens Wiedergutmachung bei den Römern für deinen Aufstand. Und mindestens ebenso bei dem Opfer, das du verletzt und bestohlen hattest. Das wäre theoretisch möglich, dass Jesus so hart mit ihm umgehen würde. Aber was passiert stattdessen? Vers 43, Jesus antwortete ihm, ich sage dir. Aber nein, Jesus sagt stattdessen, ich sage dir. Das heißt, ich versichere dir. In der Elberfelder Übersetzung heißt es wahrlich. Wahrlich ist eine gute Übersetzung, denn dort steht eigentlich Amen. Amen sagen wir normalerweise beim Abschluss von Gebeten. Amen kommt aus dem Hebräischen, heißt so viel wie, ja wahrlich, ehrlich, ja, so sei es, es stimmt, es entspricht der Wahrheit oder das möge geschehen. Das, was ich dir jetzt sage, ist also keine Spinnerei. Es ist weder übertrieben noch untertrieben. Höre mir genau zu. Das sagt Jesus zu ihm. Jesus sagt, ich sage dir, Amen. Höre mir genau zu. Oha, denkst du vielleicht. Was kommt jetzt Wichtiges, Bedeutsames? Jesus spricht, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch sichert er mir den Zugang zum Paradies. Er meint doch allen Ernstes, dass der Tod kein Ende ist. Kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Mehr noch, Jesus erwähnt hier kein wiederholtes Leben. Im Sinne von, dass ich wieder ein normales menschliches Leben führe, wo ich Verbrechen begehen kann. Keine Reinkarnation wie im Hinduismus oder anderen Religionen. Nein, Jesus redet vom Paradies. Ich werde bei ihm sein. Ich werde bei Jesus sein. Was ist das für eine Verheißung? Ja, aber ich meine, das klingt zu gut, um wahr zu sein. Was muss ich dafür tun? Genau dafür starb Jesus am Kreuz. Er starb für den Verbrecher neben ihm. Er starb für mich. Und Jesus starb für dich. Weil wir alle Errettung brauchen. Und niemand von uns das selbst bewerkstelligen kann. Und genau aus diesem Grund nahm Jesus unsere Schuld auf sich. Und genau das feiern wir am heutigen Karfreitag. Diese Geschichte, so brutal sie auch ist, zeigt vor allen Dingen Gottes Gnade auf. Gnade ist etwas völlig Unverdientes, kein Tauschhandel, kein Geschäft. Und genau das war hier der Fall bei diesem Verbrecher. Rechtfertigung aus Gnade, das heißt, er wurde für gerecht gesprochen. Ich werde für gerecht gesprochen, von meiner Schuld befreit. Nicht aufgrund irgendeiner Leistung oder Bezahlung von mir, oder einer Vorkasse. Ich bin nicht in Vorkasse getreten. Nein, ich habe nichts überwiesen. Sondern jemand anders hat die Überweisung getätigt. Jemand anders hat diese Schuld für mich bezahlt. Jemand anders hat die Zahlung auf sich genommen. Nämlich Jesus Christus, der Sohn Gottes. Gelobt bist du, Jesus Christus, dass du der Retter bist. Du allein. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Schuld von diesem Verbrecher bezahlt hast, dass du für ihn ans Kreuz gegangen bist und auch für mich. Ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus Christus, dass du in Vorkasse getreten bist, dass du diese Überweisung getätigt hast. Dass du den Schuldschein auf dich genommen hast, dass du alle meine Sünden, alle meine Schuld, all das hast du auf dich genommen, obwohl es eigentlich mir zusteht, all das hast du getilgt, indem du es auf dich genommen hast. Was für ein Geschenk, was für eine Liebe, was für eine Hingabe von dir. Ich kann dir nicht oft genug danken für dieses Geschenk, für das, was du da getan hast, dort am Kreuz. Ich danke dir dafür, dass wir heute Karfreitag feiern können. Ich danke dir dafür, dass du ja, uns das auch heute mal bewusst machst, was du für uns getan hast. Ich danke dir dafür, großartiger Jesus. Halleluja, gelobt bist du, Dank sei dir. Amen. Ich spreche den Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. So wünsche ich uns allen einen wunderbaren und gesegneten Karfreitag. Gott segne euch und Gott sei mit euch. Amen.